Peter Seewald war bis 1994 Redakteur und Autor bei Spiegel, Stern und dem Magazin der Süddeutschen Zeitung. Seither ist er freier Journalist. Seine Bücher mit Josef Kardinal Ratzinger, Salz der Erde und Gott und die Welt wurden in 30 Sprachen übersetzt. Mit Benedikt dem 16. veröffentlichte er den Weltbestseller Licht der Welt, das erste Interviewbuch eines Papstes. Peter Seewald gilt als einer der besten Kenner von Papst Benedikt dem 16., schrieb die Wochenzeitung. Seit 1996 hat Peter Seewald 10 Bücher über oder mit Kardinal Josef Ratzinger, später dann mit Papst Benedikt, herausgegeben. Und heute freuen wir uns, dass Peter Seewald einen Moment Zeit für Radio Gloria gefunden hat und wir mit ihm über die Erinnerungen an Papst Emeritus Benedikt XVI. Sprechen dürfen. Durch die Sendung begleitet sie ihre Andrea Marti. Und so begrüße ich Peter Seewald bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf die Gedanken von Peter Seewald. Guten Tag, Herr Seewald.
Hallo, Frau Marti, grüß Gott in die Schweiz.
Herr Seewald, es gibt eine amüsante Anekdote mit Papst Benedikt und Ihnen in Bezug auf ein Geschenk für Ihre Söhne. Können Sie uns diese erzählen?
Ja, sehr gern. Das war wirklich eine witzige Geschichte. Sie sagt aber auch etwas über die Zugänglichkeit von Josef Ratzinger, Papst Benedikt. Das war in Monte Cassino. Er war schon Papst und ich hatte Interviews mit ihm vereinbart und dann ist mir eingefallen, dass ich ja so irgendwie noch ein Mitbringsel bräuchte für meine Söhne. Und dann haben wir gedacht, ach, das wäre ja großartig, wenn er mir für die was auf Band sprechen würde. Ich hatte ja ohnehin meine Aufnahmegeräte da und dann haben wir gedacht, naja, ob er bereit wäre, jeweils einen Text zu sprechen als für den Anrufbeantworter, für die Handys meiner Söhne, ja. Und da hat er gar nicht lange überlegt oder gefragt, ja, was soll das? Oder es war natürlich fast eine Zumutung, sowas zu verlangen gegenüber dem Papst. Aber ich kannte ihn ja schon einige Zeit und wusste, dass er da solche Sachen auch ganz gern macht. Und dann hat er seinen Text aufgesprochen. Und ja, dann hatten also meine Söhne eine Originalansage eines Papstes für ihr Handy. Das war natürlich eine ganz, ganz besonderes Mitbringsel.
Da haben Sie sich sicher gefreut, Ihre Söhne, über dieses wunderbare, originelle, kreative Geschenk. Herr Seewald, Sie haben viele Publikationen über Papst Emeritus Benedikt XVI. Herausgegeben und kennen ihn sehr gut. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie ihn kennengelernt haben?
Das war eigentlich eine verrückte Geschichte. Die Idee stammt nicht von mir. Ich war damals, das war 1992, Mitglied der Redaktion neuen Magazins der Süddeutschen Zeitung. Wir sind angetreten als junges Team. Wir wollten es ein bisschen anders machen als die übrigen Medien. Also die Dinge genauer hinterfragen und nicht nach dem üblichen Mainstream das machen. Und ich war zu dieser Zeit schon sehr nachdenklich geworden, was also die Thematik Glauben, Religion betrifft. Ich habe mich für Papst Johannes Paul II. Schon mal in die Bresche geschlagen und habe gesagt, naja, also es ist ein leichtes, da immer vorzuhalten, dass er sich irrt, aber ich meine, es ist ja nicht so unwahrscheinlich, dass er auch den einen oder anderen Punkt die Wahrheit spricht. So, und ich habe da auch ganz gern provoziert und dann kam das Thema Josef Ratzinger auf, der fürchterliche Panzerkardinal, der Großinquisitor, so wurde er immer dargestellt. Und es war gerade für unser neues Magazin eigentlich sehr spannend, so einen provozierenden Geister einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Und ja, dann kam das Thema an mich. Ich habe mich nicht darum gerissen. Ich war ja zu der Zeitpunkt auch längst nicht Mitglied der katholischen Kirche, bin mit 18 ausgetreten und aber, wie gesagt, also ich habe mich da schon mal ein bisschen wieder angenähert und ich habe ja auch gesehen als politischer Redakteur, was eigentlich die Gesellschaft verliert, wenn der Einfluss und die Botschaft des Christentums nachlassen, was da auch verloren geht an Kultur. So kam es jedenfalls, dass ich die Geschichte übernehmen sollte. Und ja, ich habe mich dann eingelesen in die Thematik. Mir war Ratzinger völlig unbekannt eigentlich. Also ich habe mich auch für den Bereich nicht interessiert und war dann schon mal sehr, sehr erstaunt, dass ich von ihm Sachen gelesen habe, die ich nicht erwartet hatte. Also insbesondere auch, was die Kritik der Zeitläufte betrifft. Da war er ja in seiner Zeit als Bischof in München also eigentlich jemand, der sich getraut hat, Dinge auszusprechen, die sich andere nicht getraut haben und die erkennbar richtig waren. Vor allem im Nachhinein kann man ja sehen, also ist es so eingetreten, was jemand eigentlich da schon vorgezeichnet hat und teils auch gewarnt hat vor Entwicklungen oder nicht. Ratzinger wurde vorgehalten, naja, er ist so ein Apokalyptiker, er sieht immer nur die Dinge schwarz, aber ich konnte sehen, aha, 10 Jahre später ist genau das wahr geworden. Also das hat mich schon auch gleich ein bisschen eingenommen für die Person und natürlich war er ein Reizfaktor. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Für die einen war er quasi der Leuchtturm der Katholiker und für die anderen war er einfach nur der schlimme Reaktionär, der sich jeder Reform der Kirche in den Weg stellt. So, und nun wollte ich das selber genauer wissen, nicht einfach nur abschreiben, was die lieben Kollegen alles fabriziert haben, wobei ich da im Archiv gesehen habe, da schreibt einer vom anderen ab und es gilt nur eine Meinung, Ratzinger so und so und er ist eigentlich jemand, der unserer Zivilisation im Weg steht und keiner hat sich irgendwie die Mühe gemacht, sich wirklich intensiver da mit ihm auseinanderzusetzen, jedenfalls nicht in den sogenannten linken und liberalen Medien und ja, ich wollte es halt eben gewissermaßen auch persönlich auf den Zahn fühlen. Es geht nichts über die persönliche Begegnung dann. Und so kam es also zu unserem ersten Treffen im November 1992 in Rom. Der Kardinal hat mich empfangen. Ich habe ihm mein Vorhaben geschildert, dass ich also den Auftrag habe, ihn zu porträtieren. Und naja, dann war unser erstes Treffen sehr, sehr überraschend für mich.
Herr Seewald, Sie sind aus der katholischen Kirche ausgetreten und später, als Sie Josef Ratzinger kennengelernt haben, wieder eingetreten. Was hat diese Begegnung bei Ihnen ausgelöst?
Na, die Überraschung war zunächst schon bei unserem ersten Treffen, dass mir jemand gegenübergetreten ist, den ich andere Bilder im Kopf hatte nach seiner öffentlichen Darstellung. Also das war alles andere als ein Kirchenfürst und erst recht kein Panzerkardinal. Also er war sehr entgegenkommend und sehr, demütig. Ein Mensch, der auf den anderen zugeht, der einem es leicht macht, mit ihm ins Gespräch zu kommen und der vor allen Dingen nicht nur unglaublich klug ist, ja, sondern eben in seiner Art der Argumentation und in dem, was er selber im Laufe seines Lebens durchdacht hat auch. Er ist niemand, der einfach nur irgendwelche Glaubenssätze von sich gibt und Standards von sich gibt, sondern da hört man dann jemand, wo man sieht, ja, das hat Grund und Boden, das ist vernünftig und das ist nicht nur vernünftig, das ist auch noch geprägt durch einen tiefen und authentischen Glauben. Also ich war schon auf dem Weg gewissermaßen, ich habe gesehen, wohin die Gesellschaft geht, wenn sie sich von ihren Wurzeln trennt. Das hat mich, wie gesagt, sehr nachdenklich gemacht. Ich habe auch meine Kinder dann taufen lassen, die waren ja zunächst gewissermaßen Heidenkinder. Und die Begegnung mit Ratzinger, insbesondere in unserem langen Interview, mit dem dann das Buch rausgekommen ist, Salz der Erde, hat mir gezeigt, ja, es ist möglich, aus der Position des Glaubens, des Katholizismus und insbesondere durch den obersten Glaubenshüter dieser Kirche Antworten zu geben, die überzeugen, Antworten auch auf die aktuellen Probleme unserer Zeit, aber auch Antworten auf die eigene persönliche Sinnsuche. Und ja, also letztlich war dann diese Geschichte schon auch so maßgeblich, dass ich dann in die katholische Kirche wieder eingetreten bin. Rekonziliation nennt sich dieser schöne Vorgang. Also wie gesagt, ich war auf dem Weg, aber es hat mir schon nochmal einen ganz kräftigen Impuls zu geben. Und ich habe auch gesagt, naja, also man kann nicht alle Fragen beantworten. Du musst dann auch auf die Stimme deines Herzens hören. Und es war ein großer Akt, dann wieder zur Kirche zurückzukehren.
Ein stärkendes Zeugnis von Ihnen, Herr Seewald. Ja, wie ist Papst Benedikt mit der Tatsache einer Resignation im Glauben oder einer Glaubensverdunstung umgegangen?
Er war einer derjenigen, die sehr, sehr früh eigentlich das haben kommen sehen. Schon als Kaplan in München in der unmittelbaren pastoralen Arbeit vor Ort mit den jungen Leuten und mit deren Eltern war eben klar geworden, dass die Situation des Christentums sich grundlegend verändern wird in Deutschland, in Westeuropa, dass zwar nach dem Zweiten Weltkrieg ja im Christentum die Basis gesehen worden ist für den Neuaufbau Europas, aber dass vieles an Fundament weggebrochen ist. Seine erste große Arbeit, mit der er sich auch gleich ein paar Feinde geschaffen hat, war die neuen Heiden und die Kirche. Und er hat sich eigentlich ab dem Zeitpunkt auch dieser Auseinandersetzung gewidmet. Er sagt, es geht, wir stehen heute vor neuen Aufgaben. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass es einen Anschluss gibt, so wie die Kirche früher mal war, auch gerade in der Zeit vor dem Nationalsozialismus. Er hat aus den Erfahrungen der Nazizeit ja auch gelernt, dass die institutionelle Größe der Kirche nichts bringt, wenn nicht auch die Menschen da sind, die sie quasi mit ihrem gelebten Glauben füllen. Und von daher zieht sich das wie ein roter Faden durch sein ganzes Werk, die Argumentation für den Glauben, die Aufgabe, die er sich stellte, die Botschaft Christi neu in die Zeit zu bringen, aber eben so in die Zeit zu bringen, dass man zwar das Zeitgemäße sucht, aber dass es nie dazu führen darf, zur Preisgabe des Wahren und des Gültigen. Es darf nie zu einer billigen Anpassung an das gerade Aktuelle führen. Und ja, er empfiehlt halt gerade, was wir sehen ja auch gerade heute, wie schwer es ist, also für einen Großteil von Gläubigen, gerade in Deutschland angesichts dessen, was wir da vom katholischen Establishment mit dem synodalen Weg erleben. Das ist ja eine entsetzliche Geschichte, die nichts anderes ist als eine große Krise. Und man spricht ja nicht von ungefähr von einem Schisma. Ratzinger empfiehlt Standhaftigkeit, Bekennermut, Verantwortung und ja, man dürfe sich nie nur mit den aktuellen führenden Kräften in der Kirche identifizieren. Man muss immer auch sehen, dass es der Glaube der Kirche über die Jahrhunderte und der Gläubigen aller Jahrhunderte ist, die uns den Glauben zeigen in seiner Vernünftigkeit, in seiner Schönheit, das Beispiel der Heiligen. Und diese Einstellung, dieses Bewusstsein, das hilft einem schon sehr, um nicht also gewissermaßen frustriert sich abzuwenden.
Herr Seewald, wie hat Ihre Zusammenarbeit mit Josef Ratzinger respektive Papst Emeritus Ihr Leben geprägt?
Also schon gewaltig, muss ich sagen. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich bin froh, dass ich nicht gewusst habe von vornherein, wie sich die Sache entwickeln wird. Also letztlich habe ich jetzt den Kardinal Ratzinger und den Papst Benedikt über 30 Jahre lang als Journalist begleitet. Ich habe eigentlich gedacht nach unserem ersten Treffen, naja, das war's dann jetzt auch nach meinem Porträt in der Süddeutschen Zeitung, das nicht nur nett war gegenüber dem damaligen Kardinal, aber aufrichtig. Und dann habe ich gedacht, naja, ich möchte auch kirchenpolitischer Redakteur werden, kein Kirchenfuzzi werden, so ungefähr. Ich bin als früherer Kommunist und Spiegelautor auch der ganzen Sache recht kritisch eingestellt, aber es ist immer weitergegangen, von einem Projekt zum anderen. Jedes Mal habe ich gedacht, naja, das war's jetzt. Und ich wäre auch froh gewesen, dass ich gewissermaßen, ich habe wieder mich anderen Aufgaben hätte zuwenden können. Aber das ist dann doch eine Fügung gewesen. Im Nachhinein sehe ich, dass also meine ganze Ausbildung, denke ich, gerade auch über meinen Weg, über die linke Politik und meinen Weg über den Spiegel und so weiter, sehr von Nutzen war, um die Dinge zu machen, die ich dann mit Ratzinger und Papst Benedikt gemacht habe. Das waren ja Bücher, die viele, viele Menschen erreicht haben, und darum ist es gegangen. Aber wie gesagt, wenn mir das am Anfang jemand gesagt hat, dann hätte ich gesagt, nee, nein, ich möchte es nicht und ich kann das auch nicht. Ich kann diese Last nicht tragen. Ich bin kein Theologe. Ich habe keinen Universitätsabschluss. Ich habe noch nicht mal Abitur. Da ist einer der glücklichsten Menschen der Welt, einer der bedeutendsten Vertreter der katholischen Kirche. Wie soll ich das schaffen? Also, es ist dann gut gegangen, und aber eben auch mit, weil es mir Ratzinger auch so leicht gemacht hat. Er für sich hat gesagt, er ist ja mal gefragt worden, ja, warum machen Sie denn das überhaupt mit dem Seewald? Das ist ja, der ist ja noch nicht einmal katholisch, der ist ja ein früherer Kommunist und beim Spiegel und so weiter. Und dann sagt er, naja, da hat er auch schon drüber meditiert, aber er sieht das schon auch als eine Art von Vorsehung. Er hat davon viel gehalten, dass das Leben auch eben gewisse Marker hat. Und er sieht es auch als Chance. Das hat mir natürlich sehr, sehr imponiert. Und ja, im Nachhinein muss ich sagen, das hat mein Leben kolossal verändert. Das hat nicht nur meinen beruflichen Weg verändert, sondern das hat natürlich meine Welteinstellung, mein Weltbild verändert. Wenn man wieder zurückkehrt zum Glauben, dann muss man sich ja auch ganz anders damit auseinandersetzen. Das ist also, austreten ist ganz leicht, aber wieder zurückzukommen, da stehen schon einige Aufgaben vor einem. Und letztlich konnte ich aber da auch schon anknüpfen an eine Sozialisation eines Ministranten, der ich war im Dorf, und letztlich wieder gewissermaßen da zurückzukommen, auch eigentlich zu einer Idee, die mich ja immer begleitet hat, der Einsatz für die Gesellschaft, der Einsatz für soziale Gerechtigkeit, der Einsatz für Frieden, für Love and Peace. Und das ist ja auch nichts Fremdes gegenüber meiner Haltung als junger Revolutionär gewesen, aber hat natürlich eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Stufe, wenn es gewissermaßen diese Dinge vom Glauben genährt sind.
Die Begegnung mit Papst Emeritus hat Sie geprägt. Was haben Sie von ihm gelernt?
Ach, unendlich viel, unendlich viel. Also das kann man kaum auf einen Nenner bringen, also gerade wenn man so häufig damit zu tun hat. Aber ab irgendeinem Zeitpunkt war ja das Thema Josef Ratzinger, Benedikt, christlicher Glauben eigentlich mein tägliches Denken. Und dann hatte ich das große Glück und die Gnade, muss man sagen, auch wenn mir das am Anfang noch nicht so bewusst war, mit jemand ins Gespräch zu kommen, der eine Art von Glauben nicht nur spricht, sondern auch lebt, ja, von dem man, bei dem man sieht, das ist, da gibt es keine Diskrepanz zwischen Denken, Reden und Handeln, sondern das ist eins, das ist, wie man es halt so gern sagt, authentisch. Und er war ein Mensch, der ja sich unterschieden hat, also von vielen dieser verbeamteten Katholiken, von vielen anderen Bischöfen auch, von denen man nicht unterscheiden kann, sind die jetzt Sparkassendirektoren oder soll es Missionare sein, soll es Apostel Christi sein. Hier war einer, der genau das war, und zwar in einer Art und Weise, die mich überzeugte, die Ansporn, die ein Vorbild ist, ja, zum einen natürlich in der Art, wie er eigentlich den Glauben ausdrücken kann, wie er ihn auch in seiner Intelligenz einem beibringt, aber gleichzeitig in seiner Demut. Da war jemand, der aufgrund seiner Begabung erst nicht hoch bis zu den Sternen greifen kann, aber immer auch geerdet ist mit der anderen Hand. In dem einfachen bayerischen liberalen Glauben seiner Eltern, ja, und gleichzeitig jemand, der, das hat mich als ehemaligen kommunistischen Kämpfer so imponiert, der den Mut hatte, also sich gegen das Mann zu stellen, das, was man zu denken, was man zu tun hat, ja, und der bereit war, eine Wahrheit auch dann auszusprechen, wenn sie unbequem ist, ja, auch wenn ihm das gewissermaßen Popularität gekostet hat, ja, er war jemand, der sagt, ich leiste Widerstand gegen alle Versuche aus der Botschaft Christi, eine Religion nach den Bedürfnissen der momentanen Zivilgesellschaft zu machen. Ja. Das fand ich schon sehr imponierend und ja, mehr noch dann auch in diese Verkündigung einzusteigen, wie kaum ein anderer begnadet ist zu tun. Ja. Er sagt ja von sich selber, er hat ganz früh für sich den Impuls empfunden, dass er das, was er erkannt hat, auch den Menschen, den Leuten mitteilen muss, ja. Und das in einer Art und Weise, die überzeugt, ja. Also zumindest für jemand, der ein offenes Ohr hat, der bereit ist, auch mal die Scheuklappen abzulegen, der bereit ist, nicht dem zu glauben, was in manchen Medienorganen da erzählt wird, sondern sich ein eigenes Bild zu machen. Und dann ist das natürlich schon ein wunderbares Geschenk, ja. Also gerade auch, dass man in Ratzinger jemand, dass ich in Ratzinger jemand kennenlernen konnte, der also auch keine Scheu hatte, gerade gegen seine eigene Kirche, also und zwar dem Establishment da drin, dem katholischen Establishment, speziell in Deutschland, die Leviten zu lesen. Also sagt, ihr habt die Dynamik des Glaubens abgewürgt durch eure Geschäftigkeit, durch eure Selbstdarstellung, durch eure lähmenden Debatten um die immer gleichen Strukturfragen. Das sagt er, die gehen doch am Auftrag der katholischen Kirche völlig vorbei. Wenn die Kirche nicht mehr das Licht Christi in die Welt trägt, dann ist sie bloß ein glanzloser Klumpen Erde. Ja? Also das waren Aussagen, die haben mich schon sehr bewegt und getroffen und ja, und dann eben auch überzeugt von diesen Menschen, der gleichzeitig aber völlig uneitel war, ja, der das gelebt hat, also wie ein Mönch, bedürfnislos, der also sich kein Luxus geleistet hat, der keine Skandale hatte, der vor allen Dingen auch den Glauben der einfachen Leute verteidigt hat gegen die kalte Religion mancher Professoren, ja, und also da hatte ich eine ganze Menge zu lernen und es hört nicht auf, ja, weil Ratzingers Werk ist dermaßen groß und dermaßen umfangreich und es hat so viele Facetten, dass man nicht fertig wird und gerade auch heute nach seinem Tod erscheint mir das noch viel, viel größer, weil jetzt erst nochmal klar wird, was für ein Geschenk dieser Mann für die Kirche, für die Welt war und auch für einen Einzelnen. Ja? Also und ich habe ja gesehen, in meinen Gesprächen war das sehr, sehr spannend. Ratzinger lehrte nicht nur also durch das Wort, sondern auch durch Haltung, ja, durch seine noble Art, obwohl er also von ganz einfacher Herkunft ist, aber durch seine fast einen aristokratischen Umgang, das heißt also ganz zurückgezogen, er ist nicht jemand, der sich da klug nach vorn schwingt, sondern also der mit Gesten, mit kleinen Zeichen lehrt, wie man es von den großen geistlichen Meistern aus der asiatischen Welt kennt.
Wir glauben, ist die Allein, du Herr, wirst nicht uns
Wer glaubt, ist nie allein. So heißt das Lied, das 2006 anlässlich des Pastoralbesuches von Benedikt XVI. In Regensburg komponiert wurde. Der Bestsellerautor und Ratzinger respektive Benedikt-Journalist Peter Seewald spricht über die Erinnerungen an Papst Emeritus Benedikt XVI. Herr Seewald, Papst Benedikt liebte Musik und wurde Mozart der Theologie genannt. Er spielte auch Klavier bis ins hohe Alter. Mozart ist schön, wie die Schöpfung schön ist. So soll sich Papst Benedikt XVI. Über Mozarts Musik geäußert haben. Was sagt Ihnen die Bezeichnung Mozart der Theologie?
Benedikt sagt ja selbst, dass er auch sehr geprägt worden ist schon durch die Landschaft, in der er groß geworden ist. Das war das Salzburger Land, da ist also Mozart liegt da quasi in der Luft und durch seinen Bruder ist er sehr, den Georg Ratzinger, der dann die Regensburger Domspatzen später geleitet hat, hat er da ein gutes Vorbild gehabt. Er selber hat Klavier gelernt, er hat Geige gelernt. Der Vater, dem war es ganz wichtig, dass seine Kinder nicht nur eine gläubige Ausbildung haben und eine intellektuelle, sondern auch eine musische. Und Ratzinger ist also von seinen Anlagen her, von seinem Vater sehr nüchtern geprägt, ja, ein gerader Denker und mutiger Denker, der sich auch mal, der sich auch gegen den Strom stellt, wenn es sein muss. Und von seiner Mutter her ist er ein sehr sensibler, innerlicher Mensch, sehr musischer Mensch, also auch ein sehr poetischer Mensch. Also diese Anlagen vereinen sich in ihm. Und das Wort von Mozart der Theologie, das habe ich gehört von einem seiner früheren Studenten, dem Franz Niegel in Unterwössen, der dann eben dort selbst Priester geworden ist. Und der hat mir zum einen gesagt, er hat den jungen Josef Ratzinger in seinem Anfang als junger Professor in Freising da gehört und sagt, da ist uns ein Türl aufgegangen. Wir haben also so was noch nie gehört, also den Ansatz, nicht nur was die Auslegung betrifft, sondern auch was die Sprache betrifft. Ja. Also der Franz Niegel sagt, also zum einen hat Ratzinger nie was gesagt, was dumm gewesen wäre, und zum anderen hat er das Kluge, was er gesagt hat, in einer Weise gesagt, dass er nicht nur, dass es mehrere Schichten erreicht. Ja. In dieser Art von Musikalität wird nicht nur der Kopf angesprochen, sondern wird auch das Herz und wird die Seele angesprochen. Also das Ganze gibt immer so eine Art Komposition. Es ist Musik im Raum, wenn man Ratzingers Texte liest, natürlich nicht alle, aber gerade auch seine großen Predigten. Also man wird mit dieser Art auch irgendwie hochgehoben. Also man schwebt nicht im Himmel, aber es ist eine andere Sphäre, die dadurch erzielt wird. Also von daher ist dieser Ausdruck schon richtig. Als Student hat man immer ein bisschen nachgesagt, ja, er neigt dazu, fast ein bisschen zu goldflüssig zu reden. Aber es ist eine ungeheure Qualität und manche seiner Schüler von früher haben das dann untersucht. Elmar Gruber, der selbst ein großer und nachgefragter Schriftsteller geworden ist, der hat versucht, das rauszukriegen. Und er hat gesagt, nee, man kann das nicht nachmachen. Also das ist eine außerordentliche, einmalige Begabung, aber sie ist eben dann dazu geschaffen, eben nicht nur den Kopf der Menschen zu erreichen, sondern auch das Herz. Und das spürt man, das spüren die Leute eben, wenn sie ihm zuhören. Deswegen ist es ja auch gerade seine Hörerschaft so groß geworden. Also bei seinem Vorgänger Hans Paul II. Also sagt dann, die Leute kommen, um den zu sehen. Und bei Ratzinger kommt man, um ihn zu hören. Und er ist nicht von ungefähr, also der meistgelesene Theologe der Neuzeit mit Millionen Auflagen seiner Bücher rund um die Welt. Das hat genau seine Bewandtnis darin, dass das nicht nur die Intelligenz der Glaubensaussagen ist und die Authentizität, wo er immer bei den Vätern bleibt, immer bei der Grundlinie der Kirche ist, aber eben auch die Musikalität, mit der er etwas zum Ausdruck bringen kann.
Im Oktober 2022 haben Sie Papst Emeritus Benedikt XVI. Das letzte Mal getroffen. Wie war diese Begegnung?
Ja, das war, wir haben uns immer wieder gesehen, also auch in seiner Zeit als Emeritus. Ich hatte da auch noch meine Nachfragen zur Biografie. Also ich habe ihn gekannt vor dem Pontifikat, ich habe ihn während des Pontifikats gekannt. Da war ich sehr überrascht, wie wird es sein? Man sagt ja auch immer, kleiner machen Leute, wie wird sich der Josef Ratzinger verändert haben, wenn er dann im Papsthabitat vor mir steht. Und ja, es war eigentlich keine große Überraschung. Er war wie immer, also da gab es überhaupt keinen Unterschied im Entgegenkommen, in der Freundlichkeit, in der Herzlichkeit. Also er hat sich nur ein bisschen entschuldigt und gesagt, ja, es ist nicht mehr ganz wie früher. Er ist ein bisschen älter geworden und da lässt die Kraft auch ein bisschen nach. Stark hat die Kraft nachgelassen, natürlich in seinem hohen Alter. Er hat ja nie gedacht, dass er so alt wird. Er ist ins Pontifikat eingestiegen mit dem Ansatz, ja, es wird ja höchstens 3, 4 Jahre werden mir gegeben. Und das, man hat ja gesehen, er hat immer mit den wichtigen Dingen zuerst angefangen, weil er sagt, ja, zu den nächsten komme ich vielleicht gar nicht mehr. Deswegen ist seine erste Enzyklika, heißt ja nicht, ist ja nicht dem Glauben gewidmet und dann der Hoffnung und dann der Liebe, sondern genau umgekehrt, weil er gedacht hat, naja, ich werde es nicht lang machen. Er hat es dann doch 8 Jahre lang gemacht und er war dann überzeugt, dass es sein Rücktritt war. Ein Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen. Er konnte nicht mehr, hat sich völlig ausgeschöpft. Ja, dass er dann noch 8, 10 Jahre länger lebt, das war für ihn völlig unvorstellbar. Und er wollte schon lange sterben. Also schon ein Jahr zuvor, da hab ihn gefragt, da war er schon sehr gebrechlich und saß schon im Rollstuhl und war schon schwer mit ihm zu kommunizieren, weil seine Stimme ja immer schwer geworden ist. Und er hat dann ein bisschen selbstironisch gesagt, naja, jetzt hat mir der Herr auch die Stimme genommen, dass ich noch mehr in der Stille bin. Es war aber immer so, auch bei den Begegnungen, auch wenn man gesehen hat, dass er gesundheitlich schon mehr, schwer zu leiden hatte, auch mit seiner Gürtelrose und so weiter, dann nach dem Tod von seinem Bruder, der ihn schwer getroffen hat. Es war immer auch, hat immer noch ein Witz drauf gehabt, ja, und man ist immer weggegangen mit einem, ja, doch mit einem Erfülltsein. Jede Begegnung mit dem emeritierten Papst war so, dass man das Gefühl hatte, man hat jetzt einen Heiligen begegnet, ja, der ihm gut getan hat. Ich habe ihn einmal gefragt, Papa Benedetto, warum können Sie nicht sterben? Dann hat er gemeint, ja. Das fragt er sich auch. Irgendwann hat er dann gesagt, naja, er hat jetzt schon den Eindruck, er müsste noch da sein als ein Zeugnis für die Kirche, ein Zeugnis für die Welt, ein Zeugnis für das, was er vertritt, was seine Lehre ist, ein Zeugnis gerade auch für seine Christusbotschaft, die er in seiner Theologie niedergelegt hat. Also so hat er sein langes Leben noch ausgedeutet, aber dass er schwer zu tragen hat, großes Leid zu tragen hat, gerade auch im Angesicht dessen, wie sich, was sich in der Welt tut mit dem Kriegselend, mit Flüchtlingselend, mit den Veränderungen einer zunehmend atheistischen, neuheidnischen Gesellschaft und aber insbesondere auch mit der Entwicklung der Kirche in seiner Heimat Deutschland. Also es hat ihn ja, gewissermaßen niedergedrückt und das war also sehr, sehr zu spüren bei unserer letzten Begegnung, auch sein Leiden darüber. Und ja, es hat einem schon auch wehgetan, dass man dann so weggehen muss, aber am Ende wurde ihm eben dann doch diese Stunde geschenkt, von der er schon lange eigentlich geträumt hat, seine Sehnsucht nach dem Himmel war sehr, sehr groß. Er hatte davon auch eine sehr kindliche, einfache Vorstellung, obwohl er sich theologisch ja mit der Endzeit, mit den letzten Fragen intensivst auseinandergesetzt hat. Aber Er hat sich darauf gefreut, im Himmel gewissermaßen seine Eltern, seine Freunde zu sehen. Und es war dann auch für mich eine Freude, bei all dem Schmerz und bei dem Leid, das man trägt, immer wenn ein Mensch, ein geliebter Mensch stirbt, aber auch dann zu sehen, ja, er ist jetzt da, er ist jetzt da, wo es ihm gut geht und er ist jetzt ganz bei Gott, es ist ihm das geschenkt worden, wovon er, wie gesagt, schon lange eigentlich, worauf er schon lange gehofft hatte. Er hat vorher oft gesagt zu mir, ja, heute zum Beispiel wäre ein guter Tag zum Sterben. Er ist damit sehr, sehr positiv umgegangen.
Seit 1996 sind 5 Gesprächsbände mit Papst Emeritus auf dem Markt erschienen. So 1996 Salz der Erde, 2000 Gott und die Welt, 2010 Licht der Welt, 2016 letzte Gespräche, 2020 ein Leben. Welche Gesprächsabschnitte waren am eindrücklichsten?
Also muss ich sagen, das war eigentlich schon das Treffen für unser zweites Buch mit dem Titel Gott und die Welt. Wir waren da 4 Tage im Ursprungskloster der Benediktiner in Monte Cassino bei Neapel. Da waren wir hoch oben auf dem Berg und dann 4 Tage lang gewissermaßen über Gott und die Welt zu sprechen. Das war schon besonders intensiv auch. In dem ersten Buch Salz der Erde habe ich noch an den Glauben herangefragt, quasi als Außenstehender, als Neugieriger, der also auch sehr kritisch alles abklopft, was man an der Kirche abklopfen kann und muss, ja, bis hin zum Machtgehabe, bis hin also zur Veruntreuung von Glaubensschätzen und so weiter. Und beim zweiten Buch ging es mir darum, so eine Art, ja, Katechismus in Dialogform zu machen. Das waren dann auch meine Fragen, aber eben schon ein bisschen weiter in der Kirche. Ich war damals schon wieder zurückgetreten und dann zu sehen, also, dass es wirklich einen Menschen gibt, der das nicht nur alles im Kopf hat, sondern der das wirklich auch einem die Geschichte der Welt von den Anfängen an bis in der Genesis erzählt wird, bis heute eigentlich erzählen kann, auch die Bedeutung, die die Kirche dabei drin hat, die Bedeutung der Sakramente, was es heißt, wenn wir vom Himmel sprechen, was es heißt, die Aufgaben von Bischöfen und die zu benennen. All diese Dinge sind wir durchgegangen und sehr diszipliniert, muss man sagen. Also Ratzinger ist ja niemand, mit dem man also da noch verlängern kann oder nachts dann sagt, ach, lass uns doch nochmal irgendwie einen Wein trinken oder einen Whisky trinken. Aber er war so liebenswert und er hat so nachvollziehbar geantwortet. Und wenn er etwas nicht wusste, dann hat er das ja auch offen gesagt. Aber alles war so, dass man es annehmen kann, dass es nicht nur Plattitüden sind, sondern dass da wirklich ein hoher Geist zu spüren war und mehr als ein hoher Geist. Das ist ja ein Unterschied, ob man, ja, sage ich mal, mit einem Philosophen spricht, mit einem Jürgen Habermas, das sind ja auch kluge Leute, oder ob man mit jemandem spricht, der gewissermaßen vom Glauben so beseelt ist und der aufgrund seines Werdegangs und gerade ja auch als Priester, dann als Bischof, als Kardinal, als großer Theologe und vor allen Dingen als großer Beter, muss man sagen, so eine Christusnähe entwickelt hat, da kriegt man natürlich ganz andere Antworten. Und die betrafen ja nicht nur irgendwie, naja, dass man sagt, das sind ja nur theologische Fragen, sondern die betrafen das Leben selber, ja. Und ich konnte einmal nicht so gut schlafen, er hat mich also was sehr geplagt, dann kann man ihn auch fragen, ja, was macht man jetzt, ja, wie ist es oder wie ist es mit diesen ganz schwierigen Fragen, man sagt, warum gibt es das Böse in der Welt, wie kann man die Dinge erklären, beziehungsweise, ja, manchmal sagt er auch, es gibt Grenzen unserer Verständnismöglichkeit, ja. Also, das war sehr, sehr berührend, diese Zeit, und es war wahrscheinlich neben dem ersten Gespräch Salz der Erde, wo ich noch sehr, sehr jung war und frisch und frech, muss ich auch sagen, war schon ganz großartig. Aber auch die anderen, selbst die Interviews, die ich also für die Biografie dann geführt habe. Er hat sich immer Zeit genommen im Apostolischen Palast und jede Begegnung war ja eigentlich sehr berührend und aufbauend, weil er eben ein sehr, sehr positiver Mensch ist. Ratzinger ist nicht jemand, das verkennt man ja, wenn man sagt, ja, das ist der Panzerkardinal und das ist also jemand, der zum Lachen im Keller geht. Nee, er ist ja jemand, der einen eigentlich beflügelt, der einen unterstützt, der einen nicht runterzieht, sondern aufbaut. Ja.
Als Kardinal war er sehr umstritten, er wurde sogar als Panzerkardinal bezeichnet. Zu Unrecht, denn er hat das wahre Glaubensgut verteidigt. Aber als er zum Papst gewählt wurde, konnte er mit seiner feinen Persönlichkeit, seiner Herzlichkeit und seiner herausragenden Theologie viele Gläubige ansprechen. Wie haben Sie sein Papstsein erlebt?
Ja, das war wirklich für viele die große Überraschung. Für mich nicht, weil ich wusste ja, aus dem persönlichen Kennenlernen, aus meiner Beschäftigung auch mit seinem Werk, dass es eine große Diskrepanz gibt von der öffentlichen Darstellung in manchen Medien zu der wahren Person Ratzingers. Ja. Aber für Menschen, die also nur Zugang hatten zu ihm über gewisse Medien, war das jetzt ein Aha-Erlebnis. Ich weiß noch, der Martin Walser, der Schriftsteller, hat gesagt, ja, bislang hatte ich ihn immer nur so vorgefertigte Meinung von ihm gelesen und jetzt, wo ich ihn gewissermaßen unmittelbar sehen kann und erkennen kann, merke ich, dass das verzeichnete Bilder waren. Ja. Und dieses Plus, das war das Aha-Effekt, den viele Menschen dann geteilt haben, das hat Ratzinger auch beflügelt. Also ich meine, man muss sehen, er wollte nicht Bischof werden, er wollte nicht Präfekt werden der Glaubenskongregation. Er hat eigentlich dieses Amt schon sehr früh ablegen wollen. Er hat sich immer zum Diener gemacht und das hat ihn aber natürlich auch schwer gedrückt. Also man muss sich vorstellen, 25 Jahre lang oder länger nur Anfeindungen über sich ergehen lassen zu müssen und sich immer wieder dagegen stellen zu müssen. Das war vielleicht ein bisschen das Drama seines Lebens, dass er in die Defensive gekommen ist. So. Und jetzt als Papst, er stellt sich hin auf der Loggia des Petersdomes und erlebt die jubelnde Menge. Also die wenigsten haben gedacht, dass das wirklich wahr werden könnte, dass erstens ein Deutscher und zweitens noch jemand, der so einen Leumund hatte, Papst werden könnte. Aber die da waren, die waren dann begeistert und das sagen ja auch die Wähler aus dem Konklave. Es gab zu diesem Zeitpunkt niemand, der besser geeignet gewesen wäre, die Nachfolge von dem großen Johannes Paul II. Anzutreten. Also die ersten 4 Jahre, man hat es gesehen, es war ein einziges Hosianna. Benedikt XVI. Hat mehr Menschen versammelt wie Johannes Paul II. In den ersten 4 Jahren auf den Plätzen. Also die Weltjugendtag in Köln mit über 1 Million hauptsächlich jugendliche Teilnehmer. Die größte Messe, die jemals in Deutschland gefeiert worden ist. Also seine Enzyklika sind sogar in Lateinisch, also riesige Auflagen erzielt. Und er ist aufgeblüht. Ja, es ist wie bei einer Blume, bei einem Blumenstock, die im Schatten war, die zu wenig Wasser bekommt und wenn man dann in die Sonne die stellt, dann geht es auf und er konnte seine ganzen Gaben konnte er zur Geltung bringen. Das hat die Menschen begeistert. Es gab das berühmte Benedetto-Fieber, ja, das also jahrelang über den ganzen Erdball gegangen ist. Seine Kritiker haben gemault, die haben gesagt, ja, wir dürfen jetzt ja gar nichts mehr sagen, wir werden ja jetzt unterdrückt, keiner will unsere Meinung noch hören. Und so war es auch, ja, bis die ersten Einschnitte kamen, bis also gerade auch seine Gegner jede Möglichkeit gesehen haben, ach, hier könnte man das Blatt wieder wenden, hier könnte man einsetzen. Also einer der ersten Punkte war die Regensburger Rede, die dann dermaßen manipuliert wiedergegeben worden ist, dass man dann von einem Skandal sprach. Man spricht heute noch von einem Skandal, obwohl es also keiner war. Jeder, der also diese Geschichte nachrecherchiert, wird sehen, was hier manipuliert worden ist. Letztlich hat sich sogar die Regensburger Rede positiv ausgewirkt. Es kam zu einem neuen Dialog zwischen Christentum und Islam, also insbesondere zwischen katholischer Kirche und den und islamischen Gelehrten. Und ja, ein richtiger Brecher war dann die Williamson-Affäre um den Bischof der Pius-Bruderschaft. Auch das wurde, auch dieser sogenannte Skandal war letztlich das Ergebnis einer ganz brutalen Medienmanipulation, muss man sagen. Ich habe das in meinem Buch auch, das war deswegen so deutlich und aufgearbeitet, weil man sieht, es wurde völlig falsch berichtet, es wurde unterstellt, dass Ratzinger Holocaust-Leugner bewusst zu Bischof gemacht hätte und also daran war kein Wort wahr. Es musste kirchenrechtlich etwas getan werden, das war notwendig, aber es wurde kein Pius-Bruder je zum katholischen Bischof eingesetzt oder es wurde eine Trennung beseitigt und so weiter. Also das war dann ab der Hälfte des Pontifikats kam Ratzinger wieder in die Defensive. Dann kam natürlich dieser furchtbare, das Bekanntwerden der Ausmaße, der furchtbaren Ausmaße des sexuellen Missbrauchs dazu. Und von daher wurde der zweite Teil des Pontifikats sehr, sehr schwierig, obwohl man da sagen muss, was Benedikt da geleistet hat, ist eigentlich fast schon überirdisch. Also zum einen gerade auch in der Missbrauchskrise hätte niemand besser in Anführungszeichen Manager können. Benedikt hat schon als Präfekt der Glaubenskongregation hier wichtige Maßnahmen getroffen. Ohne ihn gäbe es diese Aufarbeitung, die Verfolgung des Missbrauchs in der Form nicht so früh. Und er hat es konsequent als Papst fortgesetzt, wobei es natürlich immer zu wenig gemacht worden ist und heute noch zu wenig gemacht worden ist. Aber dass man ihm vorhält, er hätte Dinge gedeckt, das ist natürlich völlig aus der Luft gegriffen und unwahr. Und er hat vor allen Dingen nicht in seiner Katechese nachgelassen. Er hat insbesondere durch die Jesus-Trilogie der Welt etwas geschenkt, was man eigentlich gar nicht für möglich gehalten hat. Er war der erste Papst, der eine Christologie vorlegt und hat es in einer Weise getan, dass man sagen muss, das ist eine Geschichte, die ist für das ganze 21. Jahrhundert, für die Kirche sehr, sehr substanziell.
Papst Benedikt war und blieb ein Deutscher, ein Bayer. Schmerzte ihn das Abseitsstehen der deutschen Kirche nicht ganz besonders?
Doch, das schmerzte ihn ganz besonders. Das war wirklich ein Dorn, ein Stachel in seinem Fleisch. Man muss sehen, es ist gewissermaßen Auseinanderleben. Das ging schon sehr, sehr früh los. Ratzinger hat das Zweite Vatikanische Konzil maßgeblich geprägt. Also ohne ihn gäbe es das Konzil in der Form, wie wir es kennen, nicht. Also er hat an der Seite vom Kardinal Frings die Wege eingeleitet, dass überhaupt hier auf dem Konzil diskutiert werden konnte. Er hat maßgebliche Impulse gebracht. Also, und er war aber auch der Erste mit großen Theologen wie Henri de Lubac, der gesehen hat, dass das Konzil instrumentalisiert werden sollte, dass es verändert werden sollte, dass im Nachhinein durch progressistische Kräfte dieses Ergebnisse des Konzils negiert werden sollten zugunsten einer anderen Auslegung. Das war eigentlich dann die Frontstellung, die auch zu diesem fürchterlichen Konflikt geführt hat, insbesondere mit der Galionsfigur Hans Küng, auch mit dem Beginn der Würzburger Synode in Deutschland wurde die Entfremdung immer größer. Ratzinger hat seine Aufgabe darin gesehen, ja, den Glauben der Kirche nicht zu verzerren, sondern wieder zu konzentrieren, zwar neu aufzusagen, aber in der Erneuerung auch zu bewahren. Und das hat ihn natürlich gerade auch, weil er so populär war, ja, und weil er so ein großer Geist war, zu einem Hauptgegner gemacht. Man muss ja sehen, also neben Johannes Paul II. Wurde weltweit niemand so angegriffen wie Ratzinger damals. Also, und dass sich dann, er hat versucht, gerade in Deutschland mit seinen Deutschlandbesuchen, bekannt ist ja die große Freiburger Konzerthausrede, wo er also insbesondere auch den Bischöfen in Deutschland noch schwer ins Gewissen spricht und von der Entweltlichung spricht, von Entzerrung spricht, Entzerrung zum Staat, Entzerrung also bereit sein zur Kritik gegenüber den Zeitläuften, gegenüber von modernen Entwicklungen, die nichts Gutes bringen und so weiter. Also, und dass man ihm dann nirgendwo gefolgt ist. Im Gegenteil, dass gerade aus seiner Heimat, also die giftigsten Pfeile kamen, das hat ihn natürlich sehr, sehr geschmerzt. Bis hin, dass man ihm also Dinge vorgeworfen hat, also die völlig aus der Luft gegriffen waren und bösartig waren. Also gerade auch im Zusammenhang mit der alten Messe oder später dann auch mit dem Thema sexueller Missbrauch, wo er sogar der Lüge bezichtigt worden ist. Also es hat ihn schwer, schwer getroffen. Er ist ein deutscher Patriot, noch größer, mehr ein bayerischer Patriot. Er ist eher ein bayerischer Mensch oder ein deutscher Mensch. In Deutschland darf man ja nie vergessen, wir sind ein gespaltenes Land in Sachen Religion, vorwiegend protestantisch geprägt, aber zunehmend atheistisch. Und da galt Ratzinger natürlich immer als Störfaktor und als Widerpart, als Stolperstein. Er hat sich dem gestellt und hat sich da nie auch den Schneid abkaufen lassen, aber es hat ihn gerade sehr, sehr geschmerzt, die Entwicklung in den letzten Jahren, wo man sich fragen musste, wie viel Bistümer in Deutschland überhaupt noch katholisch sind. Also eine Situation und eine Fragestellung, die man sich noch vor 10 Jahren gar nicht gewagt hätte, aber die heute tatsächlich vernünftig erscheint. Das stellt sich einfach die Frage. Und er hat sich ja nicht rausgehalten, er hat ja nicht irgendwie Ohren zugedrückt und Augen zugedrückt. Er hat es immer verfolgt, was passiert. Er hat gebetet für seine Kirche, für die Gläubigen und gleichzeitig anzusehen, dass hier ganz bewusst etwas gegen die Wand gefahren wird. Das war ein sehr, sehr großer Schmerz. Und sicherlich war auch manches, was sein Nachfolger gemacht hat, insbesondere die Zurücknahme des freieren Zugangs zur traditionellen Messe, etwas, was ihm sehr wehgetan hat.
Herr Seewald, Sie könnten bestimmt noch viel in Bezug auf Ihre Erinnerungen an Papst Benedikt erzählen. Aber in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit möchte ich abschließend auf Ihr neuestes Buch, Papst Benedikt, sein Vermächtnis, ein einzigartiges Erbe eingehen. Wie würden Sie das geistliche Vermächtnis von Papst Benedikt in einigen Sätzen zusammenfassen?
Tja, das ist ganz schwer bei einem Giganten, muss man sagen, wie Benedikt, einem theologischen Giganten. Er war sicher der größte Theologe, der jemals auf dem Stuhl Petri gesessen hat, aber gleichfalls auch so ein einfacher, demütiger Diener des Herrn. Also er ist ein Glaubenszeuge des Jahrhunderts und jemand, der in der Erneuerung zu bewahren versucht hat und in der Bewahrung zu erneuern, ein großer Lehrer des Glaubens, so wird er bleiben und der als prophetischer Geist, muss man sagen, das wird man immer mehr erkennen, etwas hinterlassen hat, Schätze hinterlassen hat, die wir Stück für Stück, wenn wir da weiter reinschauen, uns entdecken können. Und wir haben in ihm ein Geschenk für die Gestaltung von Welt und Kirche im 21. Jahrhundert. Also man muss gewissermaßen wirklich pathetisch sagen, Ratzinger ist ein Geschenk Gottes für unsere oft so schwierige Zeit.
Sehr schön. Herr Seewald, es ist für uns sehr wertvoll, dass wir mit Ihnen und Papst Benedikt unterwegs sein durften. Sie haben uns berührende und eindrückliche Gedanken geschenkt. Papst Benedikt ist und bleibt der Mozart der Theologie. Dank ihren Werken bleibt Papst Benedikt bei uns allen in bester Erinnerung. Er schenkt uns in seinen klaren Äußerungen bleibende Antworten auf die Fragen des Lebens, der Geheimnisse des Glaubens und der Kirche. Und ich vermute, dass Sie, Herr Seewald, schon viele Fernstehende dank Ihren so klar formulierten Büchern den Weg zurück in die Kirche gefunden haben oder erst recht im Glauben gestärkt wurden. Ein großes Deo gratias, Herr Seewald, und wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie Gottes besonderen Segen und Schutz. Und möge Sie auch der Heilige Geist immer wieder erneut für neue Literatur inspirieren. Ein großes Deo gratias, Herr Seewald.
Ja, das freut mich. Ich danke Ihnen, Frau Marzi. Danke für das schöne Gespräch. Alles Gute Ihnen und Ihren Zuhörern. Für Gott, Wiederhören.
Danke vielmals. Erinnerungen an Papst Emeritus Benedikt XVI. Mit Peter Seewald. Das war das heutige Thema. Sie können die Sendung als CD bei unserem Hörerdienst bestellen unter der Telefonnummer 041 720 23 23 oder schriftlich per E-Mail info@radiogloria.ch. Zum Nachhören und Herunterladen hören Sie diesen Beitrag auch unter Podcast www.radiogloria.ch. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen, wünsche Ihnen Gottes besonderen Segen und Schutz und schließe mit einem Zitat von Papst Emeritus Benedikt XVI. Glauben beinhaltet den Auftrag zu folgen, dorthin zu gehen, wohin er uns vorausgeht. Für Sie Gott, Ihre Andrea Marti.